Hallo, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zu So wollen wir leben. Neben mir sitzt wieder Herr Werner Notz. Guten Tag, Herr Notz.
Guten Tag, Frau Brütting.
Und ich bin Janka Brütting. Das letzte Mal haben wir Ihnen versprochen, dass wir uns heute mit der Veröffentlichung einiger Ihrer Kernaussagen befassen werden. Herr Notz, um welche Veröffentlichung handelt es sich?
Es geht um mein Schauspiel, Großer Präsident, entscheide dich. Und zwar in der Fassung von 2018, nachdem das Stück schon 1974 uraufgeführt wurde, noch in meiner Schulzeit und auch damals schon den gleichen Handlungsablauf hatte, natürlich heutzutage einen ganz anderen Inhalt, nämlich die Grundgedanken, die Kernideen einer zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung. Und damals griff ich nur die verschiedenen Missstände der Zeit an.
Herr Notz, Sie sagen 1974, das ist schon eine Weile her. Wie alt waren Sie denn da?
Da war ich 18 Jahre alt und habe das auch wenige Wochen vor im Sommer 1974 geschrieben und am 29. November ist es dann aufgeführt worden.
Das heißt, zu dieser Zeit haben Sie sich schon 8 Jahre lang mit Staats- und Rechtsordnung auseinandergesetzt?
Ja, das ist durchaus
nachdem Sie uns ja verraten haben, dass Sie mit 10 Jahren das letzte Mal.
Das ist richtig. Das zieht sich einfach durch mein ganzes Leben durch. Immer zu fragen, wenn man etwas erlebt, wenn einem etwas deutlich wird, dann zu reflektieren, ist das richtig, kann man anders machen. Das ist bei mir so ein Zug da und auch damals gab es schon einiges, was nicht in Ordnung war. Und heutzutage ist es natürlich ein ganz umfassendes Weltbild und eben eine Staats- und Rechtsordnung.
Und erwartet die Zuschauer jetzt sozusagen ein veraltetes Theaterstück, wenn es schon seit 1974 besteht? Oder ist es wie bei den Griechen, dass es immer noch hochaktuell ist?
Sehen Sie, das wollte ich Ihnen gerade vorhalten. Oder nehmen wir die Räuber von Schiller oder andere oder von Shakespeare, die Werke. Natürlich ist es aktuell und vor allen Dingen, es ist die politischen Antworten sind natürlich zeitgemäß. Die Ausgangsfrage, dass ein Präsident hier agiert mit seiner Außenministerin, das ist ja nicht so selten, so etwas, vielleicht gibt es heute mehr Außenministerinnen als 1974, aber diese Konstellation und dass es eben einerseits um das Private geht und andererseits um die politischen Angelegenheiten und in dem Fall jetzt eben mit ganz neuen zeitgemäßen Antworten, das ist natürlich sicherlich interessant für den Zuschauer, würde ich mal sagen, oder auch für den Leser.
Ich möchte mal kurz einwenden, in welcher Tragödie wir uns eigentlich menschlich befinden, dass unsere Dramen immer noch zeitgemäß sind. Dass man denkt, die alten Dramen, die sind immer noch zeitgemäß. Was für eine Tragödie ist es für die Wirklichkeit?
Ja, natürlich. Ja, gut. Es kommt ja auf einen Autor an, wenn er das zeitlos geschrieben hat. Und auch hier ist am Eingangsjahr steht drinnen, ist die Handlung ist an dem Ort, an dem sich der Leser, Zuschauer es vorstellt. Und die Zeit ist die, die sich ebenfalls der Zuschauer vorstellt. Das heißt eben, diese Dinge, die da angesprochen werden, die kann man auf die Vergangenheit beziehen, kann man auf alle Kontinente und alle Länder beziehen und kann sie natürlich auch auf die Gegenwart beziehen. Und es kann sich da jeder seinen Staat vorstellen, in dem er gerade lebt, weil diese Probleme, die wir anschneiden, dass Staaten kein Selbstzweck mehr sein dürfen, sondern dass der Mensch im Mittelpunkt ist. Dass Staaten die Unglücksbringer der Menschheit sind, weil sie der Menschen sind, weil sie immer den Menschen ins Leben reinpfuschen, und zwar sinnlos zu ihrem Selbstzweck. Diese Fragestellung ist, glaube ich, wenn man die ganze Geschichte anschaut, immer zeitgemäß. Wir wollen es allen für die Zukunft ändern. Und deshalb ist es auch keine Utopie. Das muss ich immer wieder betonen. Das ist eine ganz klare realpolitische Aussage mit einer zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung. Man kann nur fragen, ob die Zeiten, ob die Menschen dafür schon reif sind.
So, für die ganzen Zuschauer, die dieses Theaterstück noch nicht gelesen haben, ich möchte noch mal ein bisschen konkretisieren. Also wir haben schon wieder gemerkt, es geht schon wieder um Staats- und Rechtsordnung, aber das haben wir bei dieser Serie ja auch versprochen. Dementsprechend bleiben wir uns selber treu, wenn wir über dieses Theaterstück reden. Genau, konkretisieren würde ich gerne. Was erwartet die Zuschauer? Welche Figuren? Wer sind die Protagonisten, Herr Notz?
Also es erwartet Sie, wie schon gesagt, ein Präsident und die Außenministerin. Mhm. Und die Außenministerin macht einen Putschversuch und es kristallisiert sich dann eine Menge Komplikationen heraus, in deren Rahmen die verschiedenen politischen Fragen erörtert werden. Dann gibt es natürlich verschiedene Agierende auf der politischen Ebene. Dann gibt es auf der privaten, persönlichen, ein Bruder, ein Bekannter, die in das Geschehen eingreifen. Und dann wird das ganze politische Geschehen reflektiert, während des Stückes durchgehend an zwei Bürgern. Wir haben in dem Fall Putzer und Portier aus dem Präsidentenpalast genommen, die eben die politischen Aussagen, das Handeln reflektieren aus der Sicht der Bürger. Denn es kommt allein in der Politik, sollte es zumindest darauf ankommen, was die Menschen denken. Ordnungen sind für die Menschen da und nicht umgekehrt. Und Staaten sind allein Diener der Menschen und kein Selbstzweck. Und das wird durchgehend zum Ausdruck gebracht.
Gut, Sie haben gerade am Anfang gesagt, dieses Theaterstück ist weder länder- noch zeitlich gebunden. Aber Sie sagen, es geht um eine zeitgemäße Staats- und Rechtsordnung. Wie ist das denn? Leben in dem Theaterstück die Menschen schon seit Jahren in einer zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung? Oder ist das was? Also zu welchen?
Es wird in dem Stück die Dinge dargelegt, wie es sein muss zeitgemäß und wie es der Präsident schon umwandelt. Der Präsident ist noch nicht allzu lange im Amt, sondern er ist im Umwandel begriffen und hat dafür auch schon mit den Widerständen zu kämpfen. Man muss ja immer sehen, wenn Sie neue Ideen, neue Ordnungen haben, es gibt nicht nur die Vertreter der alten Ordnung und die eben festhalten wollen an ihren unmöglichen, nicht mehr zeitgemäßen Verhältnissen, auch an ihren Vorteilen, darum geht es den Menschen letztendlich immer. Und dieser Handlungskampf, diese Auseinandersetzung, die spielt hier auch herein. Aber der Präsident hat schon die Bürger sprechen schon immer, wie es früher davon war, ist schon einiges geändert. Okay. Aber eine Änderung, wie jede Staats- und Rechtsordnung, ist auch ein Fluss. Man kann ja nicht hingehen und sagen, so heute ist nun alles ganz anders, man muss es ja umgestalten. Man muss schon wissen, was man umgestalten will, was das Ziel davon ist dann und die Ideen. Und die Ideen, die werden ja auch permanent angesprochen, durchgehend im Stück. Und zwar auch vor einem geistesgeschichtlichen Hintergrund, wie zum Beispiel, dass wir in ein Zeitalter der Unmittelbarkeit eintreten, dass die Bürger nicht mehr vertreten werden wollen. Sie wollen selbst eingreifen können, jederzeit in Politik, die Demokratie des Eingreifens, nicht mehr alle 4-5 Jahre Blankoschecks zu erteilen einer Organisation und auch das Zeitalter des Verstandes statt der bloßen reinen Rationalität. Verstehen heißt eben umfassend, das Menschsein umfassend sehen mit der Emotionalität und nicht nur rational, weil rational kann man alles Mögliche darstellen. Es kann immer richtig sein, rational, aber es kann für den Menschen eine Katastrophe sein. Und diese Dinge, die wollen wir überwinden, eben auch aufzeigen, dass die heutigen Staaten alle in eine Sackgasse geraten sind, weil sie nur die reine Rationalität betonen und damit die Bürokratie betonen, anstatt den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.
Jetzt haben Sie als Protagonisten einen Präsidenten in Ihrem Theaterstück. Warum ist es ein Präsident und kein Bundeskanzler oder keine Bundeskanzlerin? Hat dieses Wort Präsident eine besondere Bedeutung?
Es hat natürlich eine besondere Bedeutung, weil, wie gesagt, es soll ja auf die ganze Welt anwendbar sein. Einen Bundeskanzler gibt es ja nur in Deutschland oder in Österreich noch. Aber ansonsten, Präsident gibt es überall in allen Staaten, mehr oder weniger, in allen Rechtsordnungen. Es gibt manche, ist es der Staatsrat, dann gibt es einen Staatsratsvorsitzenden, wie es in der DDR war. Aber in der Regel ist also immer ein Staatsoberhaupt, nämlich der Präsident hier. Er ist damit natürlich umfassend verstehbar. Wenn Sie Bundeskanzler nehmen würden, wäre sofort ein deutsches Theaterstück, soll es bewusst nicht sein. Aber natürlich kann man jetzt auch sehr gut auf Deutschland gemünzt spielen, das ist klar.
Mhm. Okay, Sie haben am Anfang gesagt, es ist jetzt keine Utopie oder so, dieses Theaterstück. In gewisser Art und Weise, wenn wir uns heute geschichtlich mit Deutschland befassen, sagen wir mal so, oder das greifen Sie ja auch an, dass wir keine zeitgemäße Staats- und Rechtsordnung haben, dass wir ein veraltetes System haben und sagen wir es mal so, für Deutschland wäre dieses Theaterstück eher noch ein Zukunftstheaterstück.
Es kommt auf den Standpunkt drauf an. Natürlich, ja. Wenn Sie davon ausgehen, wie der Status quo ist, ist es natürlich ein Zukunftsstück. Aber das, was angesprochen wird dort, die tiefe Unzufriedenheit der Bürger mit den Zuständen, das haben wir heute sehr wohl auch schon in Deutschland. Nur wird es nur Möglichkeit unter den Teppich gekehrt.
Gut, aber in dem Theaterstück gibt es ja eigentlich jemanden, der sozusagen schon gewählt wurde und richtig, das System schon verändert
hat.
Und aktuell würde ich sagen, wir leben eher zum Teil in einer großen Unzufriedenheit. Jetzt müssen wir auch mal für die Zuschauer konkretisieren, weil vielleicht sind Zuschauer gerade sensibel. Wir haben politisch wegen Corona und sämtlichen Demonstrationen, dann denkt man vielleicht an eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, wenn man sagt, die sind unzufrieden und dann sagt man, aber ein Großteil von Deutschland, der ist doch gerade glücklich und dem Teil geht's gut. Also sozusagen von welcher Sie, Unzufriedenheit ja, oder wovon
die sprechen? Unzufriedenheit. Ja. Die müssen Sie ganz anders definieren. Die kann man nicht danach definieren, wer es auf irgendwelche Demonstrationen geht.
Nee, ich dachte gerade, aber, also, da könnte man hellhörig werden, aktuell.
Ja, die Unzufriedenheit, es gibt ja Umfragen von, teilweise auch schon über Jahre alt sind und immer das gleiche Bild bestätigen. In Ostdeutschland gibt es heutzutage schon 30% mindestens, die unzufrieden sind mit den gegenwärtigen Verhältnissen. Und es sind, viel mehr in Wahrheit. Es gibt nur noch einen Schritt, wo die vielleicht gerade die Westdeutschen weniger entschlossen sind als die Ostdeutschen. Es gibt den Schritt zu sagen, all das, was wir hier an Missständen feststellen, all das ist eine Frage der Rechts- und Staatsordnung. Das ist der Schritt, den noch nicht so viele gegangen sind, wo in Ostdeutschland ist viel, viel weiter. Das hängt mit die weniger Bindung zusammen von der geschichtlichen Entwicklung her. Man muss eben sagen, aber ich nehme es an einem Beispiel, Parteienstaat. Ich zeige eben hier auch in dem Theater auf, dass so wie der Parteienstaat konzipiert ist, er von vornherein zu einer Politikunfähigkeit der politischen Klasse führt. Diese Klasse ist nur darauf aus und kann es nur darauf aus sein, einen ständigen Machtkampf zu führen, und zwar nicht nur gegen den Parteigegner, sondern noch mehr gegen die innerparteilichen Konkurrenten. Er ist also ständig darauf aus, nur zu schauen, wer an dem Stuhl sägt, etc., etc., und kommt nicht zum politischen Gestalten. Der wirkliche Politiker, anders als der Parteipolitiker, soll aber die Dinge gestalten, da seine Hauptzeit drauf verwenden. Das kann er nicht dann, weil hier muss er einen Machtkampf durchführen. Dann ist er ja auch immer auf diese Wahlkämpfe drauf aus, dann, die ja schon immer ein halbes Jahr vorher beginnen. Und man sieht jetzt schon, da hat ja eine Partei schon einen Kanzlerkandidaten aufgestellt. Also eigentlich hat man kaum Zeit und dann kommt schon die nächste Wahl, weil nach der letzten Wahl hat man ja ein halbes Jahr gebraucht, um eine Regierung zu bilden, wenn wir bei den konkreten Verhältnissen sind dann. Und jetzt kommt die Partei, die mitregiert, schon wieder, der ja einen Kanzlerkandidaten aufzustellen, also Dauerwahlkampf mehr oder weniger. Dann haben sie die ganzen Landtagswahlkämpfe, die kommen nicht raus aus dem Wahlkämpfen. Und Politik wird im Parteienstaat nur danach gemacht, wie kann ich in den nächsten 4 Jahren, in den nächsten halben Jahr etc. den Wähler gewinnen, für mich zu sein, ist es keine Nachhaltigkeit möglich. Man sieht es an der Klimapolitik, wie das daneben gegangen ist und laufend daneben geht. Man sieht es in allen, man fragt nur danach, wie kann ich mal schnell die nächste Wahlen überstehen. Und so kann man nicht Politik machen.
Und in Ihrem Theaterstück ist das anders. Der Präsident ist so lange im Amt.
Ja, wir haben ja die Demokratie des Eingreifens. Das gilt auch für die Wahl. Ist natürlich unmittelbar von den Bürgern gewählt, wie es ja in den meisten großen Staaten ist und auch in kleinen Staaten ist, dann nur in Deutschland, leistet man den Luxus, dass man den Staatsoberhaupt nicht von den Bürgern wählen lässt dann. Und er ist im Amt ohne zeitliche Begrenzung. Aber die Bürger können jederzeit eingreifen, Demokratie des Eingreifen, das ist ja dieser neue Gedanke.
Also es würde viel mehr Bürgerbefragungen, Bürgerwahlen geben zu Themen.
Natürlich, bleiben wir bei dem Staatsoberhaupt dann,
ja.
Wenn jemand nicht zufrieden ist, denken wir an Herrn Trump oder sonst jemanden dann kann es, wenn ein gewisses Quorum erreicht ist, mit Unterschrift natürlich, das können wir bei 10, 20, da können wir ganz flexibel sein, einführen. Dann wird eine Abstimmung durchgeführt, ob der jeweilige oder die jeweilige noch weiter der Staatsoberhaupt, der Präsident sein darf dann. Also wir können jederzeit eingreifen. Jetzt ist es ja so, Sie wählen jetzt, ich nehme jetzt mal das Beispiel Trump, das gilt aber für jeden, Sie wählen jemanden, dann haben Sie ihn 4, 5, 6 Jahre lang, je nachdem, wo Sie leben, und er kann im Prinzip machen, was er will. Und er wäre viel mehr darauf fixiert, sich daran zu halten, was die Bürger wollen und nicht, wie er
oder
selbst gemacht hat.
Welche Versprechung er gegeben hat?
Natürlich.
Wobei er sich an sämtliche Versprechungen hält.
Ja gut, er hält ja Versprechungen. Der Berufslügner Trump führt ja vor, wie verlogen dieses System ist, also das Irrsinnige daran dann, weil er hält sich an, das Einzige, woran er sich hält, aber das wird Trump ein eigenes Thema zu führen. Und hier kann der Bürger jederzeit eingreifen. Bei der Gesetzgebung, die Sie ansprechen, ist es ähnlich. Die Regierung, die macht, die gibt die Gesetze vor und dann können die Bürger dagegen sagen, nein, das wollen wir nicht so. Da muss es eine Bürgerabstimmung geben. Das heißt, es gibt nicht zwangsweise, dass sie alle 4-5 Jahre ihr Kreuzchen machen müssen. Es gibt nicht, dass sie dann nichts mehr zu sagen haben, sondern sie haben die Möglichkeit, mitzureden dran. Und wenn sie sagen, die machen alles halbwegs ganz gut, das interessiert mich nicht, dann brauche ich nicht mitreden. Es gibt ja kein Naturgesetz, dass jemand permanent irgendwann wegen Abstimmungen und Wahlen sich beteiligen muss oder sich politisch betätigen muss. Dann. Er muss nur das Gefühl haben, und daran mangelt es den Leuten heutzutage, er muss das Gefühl haben, ich kann eingreifen, wenn die machen, was sie wollen. Und das vermitteln wir mit dieser Staats- und Rechtsordnung.
Mhm. Wunderbar, jetzt habe ich 2 Themen, einen kurzen Augenblick. Eine Frage. Und zwar, weil Sie haben gesagt, der Bürger kann jederzeit eingreifen. Das heißt also sozusagen, die Regierung regiert und der Bürger, wenn er merkt, oh mein Gott, die entscheiden irgendwelche Dinge, die gefallen mir überhaupt nicht, muss der Bürger Nein sagen. Richtig. Es gibt aber natürlich nicht so eine Bürger. Art wie Volksentscheide oder so.
Ja, dass man, läuft eher, darauf aus.
Dass man läuft erst darauf die Bürger aus, fragt und dann eine Entscheidung trifft, so rum.
Nein, das ist mit der Basisdemokratie. Ich meine, viele Modelle haben sich ja auch selbst in kleinen Einheiten als nicht lebbar erwiesen dann, wenn man, ob man einen Kühlschrank kauft oder füllt, wenn man darüber eine Abstimmung durchführen muss natürlich, dann so kann es nicht funktionieren. Eine Staatsanwaltschaft muss ja praktikabel sein. Wichtig ist doch den Menschen, dass er eingreifen kann. Natürlich jetzt nicht allein, er muss auch einen Gesinnungsgenossen finden. Also das sind ja auch Grundstimmungen, dann die ergeben sich einfach irgendwie. Wenn jemand mit einer Sache nicht einverstanden ist, dann gibt es automatisch, außer wirklich ein totaler Außenseiter, dann kann er auch nichts gestalten. So ist die Welt nun mal. Aber es gibt automatisch, wenn man eine gewisse Zielrichtung nicht einverstanden ist, Möglichkeiten zu sagen, wir wollen jetzt hier eine Bürgerabstimmung darüber haben. Das kann man sagen, oder das, was Sie angesprochen haben, das ist natürlich auch denkbar, wird aber der seltene Fall ist dann die Sache, dass die Bürger direkt ein Gesetz auf den Weg bringen. Sie können ja auch die Möglichkeit haben, dass sie eine untätige Regierung haben, einen untätigen Präsidenten haben, dass sie dann sagen müssen, jetzt müssen wir Bürger die Dinge in die Hand nehmen und selbst einen Gesetzesvorschlag machen und zur Abstimmung stellen. Das ist auch die Möglichkeit. Natürlich immer mit den entsprechenden Quoren. Das heißt, wenn 25% der Bürger etwas unterschreiben, dann ist das sicherlich ein ganz großartiges Thema, über das die Bürger abstimmen wollen. Wobei über die Quoren sage ich, das kann man noch festlegen. Aber das ist die Vorgabe. Es müssen eben die Bürger schon eine größere Menge sich zusammenfinden. Denn wenn wir nach jedem Einzelnen nicht gehen, dann können wir staatliche Betätigung einstellen.
So, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wir sehen also, die zeitgemäße Staats- und Rechtsordnung wird uns durch dieses Theaterstück auf jeden Fall sehr nahe gebracht und bleibt nicht unkonkret. Also vielleicht werden wir uns auch immer wieder mal dem Theaterstück widmen, wenn wir uns einzelnen Teilen der zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung widmen. Und jetzt würde ich gerne nochmal, weil es ja heute um das Theaterstück geht und nicht nur um sehr gute, kluge Zitate, fragen, Herr Lotz, was sind denn noch so gewisse Spannungsfelder in diesem Theaterstück? Was gibt es für kleine Nebenschauplätze?
Es ist auch ganz lustig natürlich. Also Portier und Putzfrau, die liefern immer ganz lustige Wortgefechte. Trocken, bisschen hintergründigen Humor, eben zu sehen, das Leben ist auch durchaus lustig und es muss auch ermöglicht werden, dass die Menschen lustig sind. Das hat ja diesen Hintergrund auch dann. Wir wollen einen Staat, ich sage einmal, einen Staat, der freundlich ist, was heute nicht ist dann. Und wir wollen auch einen Staat, in dem die Menschen sich entfalten können, in dem sie auch ihre Lebensfreude haben. Und daran mangelt es heute auch zu. Also es hat durchaus seinen Hintergrund. Und eben auch die treffen auch die politischen Aussagen aus ihrer Sicht. Und die anderen Story, also wir haben hier alles drin. Wir haben hier von einer Gefechtslage, ohne das Blutfeld muss dazu sagen, bis zu einer Gefängnisszene, bis zu einem Platz einen, dem Präsidenten Heiligen Ort. Also es gibt viel, wir haben einen Theaterintendanten, der auf die Bühne tritt und den Bürgern Wahlmöglichkeiten lässt. Also
das, direkte Demokratie während dem Theater?
Ja, natürlich.
Demokratie des Eingreifens geübt im Theater?
Habe ich bewusst gemacht, dass eben die Bürger noch abstimmen können, ob sie den zweiten Teil sehen wollen oder nicht sehen wollen. Das ist eben ein Gag. Wir wollen den Menschen Gestaltungsmöglichkeiten geben, die ihnen heute genommen sind. Das ist nicht eher ein Gag, weil wenn die gefällt, braucht und nach der Pause einfach nicht mehr da bleiben in der Realität dann. Aber das soll ein Gag sein, der Mensch die Gestaltungsmöglichkeit aufzuzeigen.
Gut, also das finde ich total toll. Theaterstücke, in denen man selber eingreifen kann, habe ich auch heutzutage schon ein paar Mal gesehen. Moderne Theater machen das gerne. Ja, unsere Sendezeit neigt sich wieder mal dem Ende zu. Ich habe versprochen, dass wir uns nach dieser Sendung heute Ihrer zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung widmen werden. Mir ist jetzt auch mit dem Theaterstück so ein bisschen gekommen. Ihre Staats- und Rechtsordnung, die Sie selbst verfasst haben, ist ja genau wie dieses Theaterstück auch Kunst. Und ich frage mich,
Staatskunst,
genau. Und wie hat Kunst denn eigentlich schon die Geschichte verändert und werden viele Prozesse erstmal künstlerisch angeregt, bevor sie Wirklichkeit werden?
Ja, ich will vielleicht Kunstideen stehen dahinter. Wenn Sie mit Kunst auch den Begriff der Idee, der politischen Idee, der Wahrnehmung. Ich meine, eines ist immer, muss die Dinge wahrnehmen, wie sie sind und darf nie die Scheuklappen aufsetzen. Und jeder, der etwas gestaltet,
muss
Politik
auch
ist auch Gestaltung.
Sein. Man muss
richtig,
auch kreativ
richtig.
Sein, um
das sehe ich in die Gemeinsamkeit, eben etwas aufnehmen und dann gestalten. Und diese Gestaltungsfähigkeit spreche ich den Parteipolitikern aus den genannten Gründen ab. Aber das gehört zur wahren Staatskunst dazu.
Genau. Es ist auch ein Zitat des Präsidenten, der sagt, man muss alle Systeme überblicken können, wenn man etwas verändert, damit man weiß, welche Auswirkungen es hat. Also sozusagen, er sagt, man muss eigentlich die Staatsordnung komplett im Kopf haben.
Richtig. Und immer schauen, wie vereinbar es ist, dass wenn ich eine Stellschraube drehe, was dann passiert. Und ich kann nicht eine Maßnahme machen und nicht dran denken, was alles rauskommt.
Dürfen wir dann nur noch hochbegabte Präsidenten haben? Oder Präsidentinnen, Entschuldigung, liebe Frauen, also richtig, wir müssen ja mal hier auf den Zettel klopfen.
Richtig. ich glaube, Sie müssen, ich würde hochbegabt, ich würde sagen, geeignet dafür sein. Mhm. Und es gibt natürlich nicht so viele, die für geeignet sind eben. Das hat man oder hat man nicht, das kann man auch nicht groß studieren. Man hat eher die Befähigung, eben alles zu sehen, darauf einzugehen, aus der Sicht der Menschen zu denken. Aber ich glaube nicht, dass man da hochbegabt. Wir haben in der Geschichte eine Menge von Beispielen, die eigentlich aus dem sogenannten einfachen Volk, ich finde das Wort immer schrecklich, aber nennen wir es mal so, gekommen sind, nehmen wir teilweise den römischen Kaisern, und dann Großartiges geleistet haben. Also
und grundsätzlich sind Sie ja auch für eine Vereinfachung der Staats- und Rechtsordnung,
ja,
dass jeder Bürger sich...
Das ist dann noch etwas, was Ziel und Zweck ist, da kommen wir sicherlich über in späteren Gesprächen darauf. Es wird immer gesagt, die Rechtsordnung ist viel zu kompliziert, dass die Bürger abstimmen können. Das bestreite ich grundlegend. Sondern man hat vieles extra kompliziert gemacht dann. Man kann vieles vereinfachen. Denke nur an das Steuerrecht und so weiter, Prozessrechte. Also man kann extrem viel klar und einfach gestalten. Es muss eine Rechtsordnung, muss so sein, dass jeder mittelmäßig begabte Mensch in der Lage ist, selbst damit zu Rande zu kommen und nicht für alles und jedes einen Berater benötigt.
Ja, so, jetzt habe ich gerade schon das Ende eingeläutet und ich will meinen Worten ja treu bleiben. Wie versprochen, wir werden uns das nächste Mal mit der zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung von Herrn Lotz auseinandersetzen im Vergleich zum Grundgesetz von heute. Ja. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Herr Lotz, ich freue mich, dass wir uns wiedersehen werden.
Werden wir.
Und dann noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Vielen Dank.